ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ich war bei zwei älteren Damen und eine Nacht haben die einfach uns abgeholt. Ich war schon im Bett mit meiner Puppe und dann kam die eine rein zu mir und sagt, du musst schnell dich anziehen und wir müssen mit den Männern mitgehen. Ich wollte nicht. Ich habe gedacht, ich will nicht noch einmal weg. Aber ich musste da schnell aufstehen und war ich schon in anderen Zimmer. Meine Puppe ist noch im Bett geblieben. Ich wollte zurück, ich wollte sie holen. Ich durfte nicht. Die haben mir nicht erlaubt. Raus, raus, haben die gesagt. Aber schnell. Die haben geschrien.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ich musste mich dann aufstellen und da sind wir zum Bahnhof gebracht, zu Fuß. Und dort standen diese Viehwaggons schon. Und da müssten wir dort rein und hat man uns in den, das ist nicht so weit von der polnischen Grenze, nach Sered gebracht. Und von dort sind Transporten und da bin ich bald nach ein paar Tagen wieder einwaggoniert worden und nach Auschwitz gebracht worden. Und das war genau am 3. November 1944.
Eva Sepeci ist 12 Jahre alt, als sie 1944 völlig allein, ohne Eltern oder Geschwister, in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert wird. Über ihre Erlebnisse schweigt sie 50 Jahre lang. In dieser Ausgabe unseres Podcasts erzählt sie mir, wie sie vor über 80 Jahren als Kind aus Ungarn floh und wie sie in Auschwitz nur sehr knapp dem Tod entkam. Evas Geschichte könnt ihr wie alle weiteren Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Ja, ich war eingeladen 1995. Bei der 50-jährigen Gedenktag nach Auschwitz, wo ich eigentlich nicht wollte, nicht mehr gehen wollte. Und da war das von Shoah Foundation, ja. Es war dieser Gedenktag und da war ich eingeladen. Erst wollte ich nicht und am Ende dann mit meinen zwei Töchtern sind wir doch geflogen und dann war ich dort. Ich habe dann angefangen, nach dem 50-jährigen Gedenktag, wo wir in Auschwitz waren, habe ich mich eingeschrieben in eine Schreibwerkstatt. Ich habe angefangen, langsam aufzuschreiben. Und da war eine Lehrerin und wir haben uns befreundet. Sie hat mir gesagt, ich soll schreiben, aufschreiben, erzählen. Und das ging eine Zeit auch, bis einmal hat geschneit. Und in Frankfurt Schnee, das ist sehr selten. Und dann gucke ich raus, Schnee hat mich angefangen, alles wehtun, wieder die erfrorene Hände, erfrorene Füße. Und habe ich gesagt, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie mir wieder gesagt, ich soll mal kommen, wir sprechen darüber, ich soll schreiben. Und so ist dann entstanden mein Buch. Erschienen 2011, Ende Januar. Ja, ich habe gedacht, dann ein Buch, damit es die Jugend, die nächste Generation lesen kann, dass sowas nie mehr passieren soll. Ich bin geboren in Budapest. Wir wohnten eine halbe Stunde von Budapest aus draußen. Und ich hatte eine wunderschöne Kindheit. 4 Jahre später ist mein Bruder Tamás geboren. Wir waren beide sehr glücklich. Und mein Vater hat ein Herrenausstattergeschäft gehabt. Und meine Mutter hat mich oft dahin gebracht und die anderen Geschäftsleute haben mich begrüßt. Ich hatte gute Freunde an dieser Zeit noch. Wir haben zusammen gespielt. unser Feiertag ist Chanukka. Vor Weihnachten waren die Kinder bei uns. Im Weihnachten war ich bei denen. Also es war eine wunderschöne Zeit. Und auf einmal, als die Rassengesetze kamen dann, plötzlich ist alles ein Tag auf die andere anders geworden. Wir müssten die Tiere abgeben, Radio abgeben. Ich durfte nicht mehr im Schlittschuh fahren. Ich durfte nicht mehr im Schwimmbad gehen. War alles verboten. Und meine Freunde, die wirklich gute Freunde waren, haben sich auch geändert. Die haben sich geändert. Die sind anders geworden. Die sind aufgehetzt worden von den Älteren, von den Erwachsenen, von den vielleicht eigenen Eltern, vielleicht von Nachbarn, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir hatten eine Pumpe, Wasserpumpe vor dem Haus und dort haben wir jahrelang immer gespielt. Hauptsächlich die heißen Sommertage. Und in dieser Zeit, ich bin einmal raus, wo die so komisch geworden, meine Freunde, Zigarette holen für meinen Vater. Und habe ich so rüber geguckt und dort waren meine Freunde und auch andere Jungs, haben ein blutiges Stück Fleisch unter dem Wasserstrahl hielten die und haben die das gewaschen und gelacht. Und habe ich so geguckt, was machen die da? Und einer hat mich entdeckt und gleich rübergerufen. Na Eva, was guckst du so, du Saujüdin? Komm rüber, wir spritzen dich ein bisschen voll mit Blut. Und übrigens, dein Vater wird auch bald das Blut so fließen wie von diesem Stück Fleisch. Das war die, das mich schockiert hat, wirklich. Ich habe die Zigarette geholt und nach Hause gegangen, Tor zugemacht, was ich nie gemacht habe. Mein Vater kam entgegen und hat gesehen, die Tränen in meinen Augen, aber hat nichts gesagt, hat mich aufgehoben und ich habe ihm erzählt, was meine Freunde gesagt haben. Er hat nur so viel gesagt, ich weiß, mein Kind, das tut weh, aber glaub mir, die sind nicht schuld, die sind aufgehetzt worden gegen uns. Und so war das auch. Aber es war immer dann kälter alles. Jeden Tag war schlimmer. In die Schule bin ich dann auch nicht mehr gegangen. Und auch in der Schule war auch eine schlimme Sache, wo die Lehrerin, das war in der vierten Klasse, eine neue Lehrerin kam und hat uns vier jüdische Mädchen befohlen, wir sollen tauschen mit den, wir sollen in der letzten Reihe sitzen, tauschen mit den Mädchen und die sollen unsere Plätze annehmen. Und eine Mädchen hat gefragt, ja, warum sollen wir das? Und hat gesagt, du jüdisches Kind, du hast hier nichts zu fragen. Du musst machen, was ich sage. Du stinkiges jüdisches Kind. Mein Vater 1942 einberufen worden als Munkasolgalat. Das ist Arbeitslager. Die haben müssen sie so eine gelbe Band tragen und haben keine offiziellen Kleider bekommen und keine Waffen bekommen und sind schikaniert worden. Wir haben ihn einmal besucht und dann haben wir nicht mehr gehört von dem. Und meine Mutter, das habe ich später erfahren, 1943 kam schon von Rotes Kreuz ein Bericht, dass er verschollen ist, nicht mehr auffindbar. Das war diese russische Zeit, wo die Ungarn auch dann mitgemacht haben. Stalingrad, glaube ich, ja. Und dann habe ich meinen Vater nie mehr gesehen.
Als Juden in Ungarn bekommen Eva und ihre Familie immer mehr die Auswirkungen der nationalsozialistischen Gesetzgebung, Hetze und Gewalt zu spüren. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen im März 1944 werden nur einige Wochen später Hunderttausende ungarische Juden in Konzentrationslager gebracht und ermordet. dass niemand davon etwas mitbekommen haben soll, das kann Eva sich nicht vorstellen.
Das gibt nicht. Die müssen das merken, mitbekommen, dass die Nachbarn verschwunden waren. Wo sind die? Das gibt's nicht. Wenn einer wirklich wollte, könnte er schon, wusste schon. Viele haben weggeguckt und viele wollten nichts wissen, oder, weil sonst, ich kann das nicht vorstellen. Ich sage immer, die Jugend, wenn sie Ungerechtigkeit sehen, erleben, entgegenzutreten, nicht alles glauben und nicht schweigen, damit das sowas nie mehr passiert, weil es kann immer passieren. Meine Mutter versuchte, mich zu schützen, und es wird schon gut, und hat mir versucht, dass ich keine Sorge machen, mir machen soll. Und wir hatten eine Cousine von ihr, eine Tante, die aus der Slowakei geflohen ist nach Ungarn und hat bei uns gelebt, weil 1942 waren schon große Deportationen, Wellen. Und meine Oma, Opa und Onkel sind 1942 nach Auschwitz gebracht worden, was ich damals nicht wusste. Habe ich nur später erfahren. Aber meine Mutter musste was wissen, aber sie hat natürlich mir nichts erzählt und nichts gesagt. Und als dann die Deutschen einmarschiert sind, 19. März 1944, das war tragisch, weil das war die fast Ende des Krieges schon. Und die haben gehofft, die haben das gar nicht geglaubt, weil es, was mal so erzählt worden ist. Meine Mutter hat irgendwas gehört und meine Tante wollte zurück nach der Slowakei, hat gedacht, vielleicht ist jetzt etwas ruhiger dort. Und die haben besprochen mit meiner Mutter, dass sie mich mitnimmt. Und irgendwie so hat mir meine Mutter gesagt, du machst eine Reise mit die Tante Piri. Und ich habe wirklich gedacht, ich gehe zu den Großeltern. Ich habe schon irgendwie gespürt, dass etwas nicht stimmt, und Angst gehabt. Aber meine Mutter hat mir nichts gesagt. Sie hat Papiere besorgt von Nachbarn. Also hat mir gesagt, ich mache eine Reise mit Tante Piri nach der Slowakei und ich soll mich taubstumm stellen, also über die Grenze. Aber das habe ich gar nicht so, wollte ich glauben, nicht glauben. Ich habe gedacht, ich gehe zu den Großeltern. Aber sie hat versprochen, sie kommt nach mit meinem Bruder. Und haben die alles eingepackt und sind wir zum Bahnhof nach Budapest. Die Sterne, was sie schon eingenäht überall, weil das war April, Anfang April müssen wir dann, also diese gelbe Stern zu tragen auf die Kleidung. Und so sind wir reingefahren, Budapester Bahnhof. Und beim Abschied hat sie mich dann so gedrückt, dass ich bald keine Luft mehr bekam und hat Tränen in ihre Augen waren. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, warum bist du so traurig? Ihr kommt nach. Hast du gesagt, bald, ganz bald. Und ich bin dann mitgefahren mit dem Gedanken, dass ich warte. Und ich habe gewartet.
Ein langes Warten beginnt. Es soll das letzte Mal sein, dass Eva ihre Mutter und ihren Bruder sieht. Mit ihrer Tante läuft Eva 11 Stunden lang durch den Wald, die ganze Nacht hindurch, um von Ungarn aus über die slowakische Grenze zu gelangen.
Wo wir ganze Nacht durch den Wald gelaufen sind. Dann habe ich schon irgendwie gespürt, das ist eine Flucht, das ist kein Urlaub. Aber das wusste ich nicht, dass meine Onkel und Oma, Opa nicht mehr lebt. Das ist schon längst 2 Jahre vorher ermordet worden sind. Das wusste ich nicht, natürlich. Mit meiner Tante sind wir dann über die Grenze. Also jemand hat uns erwartet, das ist slowakische und ungarische Grenzregion, Grenzstück. Erwartet, dass wir ausgestiegen sind und hat uns weitergebracht. Die ganze Nacht sind wir durch den Wald. Es waren ein paar Leute, die geholfen haben und hat mich weitergegeben. Es war ein Rabbiner und er hat mich gebracht zu einer anderen Familie. Aber das war für mich schlimm, dass meine Tante nicht mitgekommen ist. Weil sie hat gewusst, das ist sehr gefährlich. Und sie ist geblieben, dann dort irgendwo war versteckt, in der Slowakei, beim Bekannten. Und ich bin dann zu fremden Leuten gekommen, fremden Familien. In der Slowakei war ich bei verschiedenen Familien, die mich immer weitergegeben haben. Da war ich bei einer Familie, wo eine Mädchen in meinem Alter war. Die konnten auch Ungarisch sprechen. Die Eltern und so, sie auch etwas. Ich war 4 Monate bei denen. Ich habe auch gut gehabt, aber ich habe immer gewartet, dass meine Mutter sich meldet. Aber sie konnte natürlich nicht. Und nicht die Tante Piri, auch nicht. Sie konnte auch nicht. Keiner hat sich gemeldet. Ich habe immer gewartet. Einmal haben die mich gefragt, ob ich traurig wäre, wenn sie mir eine andere Familie suchen. Ja, klar war ich traurig, aber ich konnte auch nicht Nein sagen. Und da haben die mich gebracht zu 2 ältere Damen. Die waren Zwillinge. Ich war dann bei dieser 2 ältere Dame, die wirklich, habe ich die lieb gewonnen. Die haben mir immer erzählt, alles, sogar Mädchen oder Witze, dass ich lachen soll, weil wollten die mich aufheitern. Und dass ich nicht so traurig bin. Und die Marika hat mich noch besucht 2-mal, dann kam sie nicht mehr, da sind die weggegangen, habe ich nicht mehr gehört von denen. Und eine Nacht hat stark geklopft, ich war schon im Bett mit meiner Puppe. Und dann kam die Marion, rein zu mir und sagt, du musst schnell dich anziehen und wir müssen mit den Männern mitgehen. Ich wollte nicht, ich habe gedacht, ich will nicht noch einmal weg. Aber ich musste da schnell aufstehen. Und war ich schon in anderen Zimmer. Meine Puppe ist noch im Bett geblieben. Ich wollte zurück, ich wollte sie holen. Ich durfte nicht, die haben mir nicht erlaubt. Raus, raus, haben die gesagt, aber schnell. Die haben geschrien. Das war das Schlimmste für mich, überall diese Schreierei. Und dann sind wir raus und die haben die Tür noch zugemacht und das haben die dann von ihr weggenommen, die Schlüssel und gelackt. Und wir sind runtergegangen, ein Bus stand da. Und dann haben wir die letzten Plätze genommen und man hat uns in ein Altersheim gebracht. Und von diesem Altersheim sind immer Leute müssten sich aufstellen. Und die 2 Tante Marion und Lilian, am 3. Tag war schon ihr Name, haben die schon gesagt, aufstellen. Und ich bin zu denen gelaufen, aber ich durfte nicht, ich müsste dort bleiben. Ich bin dort geblieben bis allerletzter Transport. Und dann hat man meinen Namen auch gelesen. Ich musste dann mich aufstellen und da sind wir zum Bahnhof gebracht, zu Fuß. Und dort standen diese Viehwaggons schon. Und da müssten wir dort rein. Und hat man uns in den, das ist nicht so weit von der polnischen Grenze, nach Seret gebracht. Und von dort sind Transporten. Und da bin ich bald nach ein paar Tagen wieder einwaggoniert worden und nach Auschwitz gebracht worden. Und das war genau am 3. November 1944. Da hat man uns eingetrieben im Raum, also wo man ausziehen und die Haare abgeschnitten worden ist. Da hatte ich angehabt eine Strickjacke, was meine Mutter mir gestrickt hat, eine blaue Jacke. Und ich wollte das nicht ausziehen. Und dann bin ich angeschrien worden, ausziehen. Ausziehen. Dann habe ich natürlich ausgezogen, schön gefaltet neben mich hingelegt. Und die Aufseherin, die Kapo, kam dahin und hat mit ihrem Fuß weggeschleudert, meine Jacke. Da habe ich natürlich die Tränen versucht zurückzuhalten. Da habe ich gesehen, ist nichts zu machen. ausgezogen, nachher in andere Raum, dann Haare ab, meine wunderschönen Zöpfe abgeschnitten, zu die anderen Haare geworfen, kahl geschoren worden und dann die Dusche, wo diesmal Abend dann kein Gas rauskam, sondern Wasser und gestreifte diese Kleidung, diese Oberteil und Hose und so. Und im Holzpantomie, so ohne Socken, ohne alles. Also das war so. Draußen, es war sehr viel Schnee. Schnee, kalt, sehr kalt. Es war 3. November, als wir angekommen sind. Als wir da gestanden sind, da waren Tische. Und ich stand da im Schnee und dann kam eine Aufseherin und ganz energisch hat mir gesagt, du bist 16 und versuche dich ja nicht jünger zu stellen. Ich habe ein bisschen schon Slowakisch verstanden, weil ich war monatelang dort und auch von Kindheit auch. Ich wusste nicht warum, ich stand da bei dem Tisch, Name und dann, wie alt bist du, da habe ich gar nichts gesagt. Da hat man mich angeschrien, wie alt bist du? 16. Plötzlich, ohne Denken, dann habe ich einfach 16 gesagt. Wusste ich gar nicht, warum im Moment. Dann sollte ich weitergehen. Und dann hat man mir eintätowiert ein Nummer A26877.
Auf Befehl der Aufseherin gibt sich die 12-jährige Eva Sepeschi als 16-Jährige aus. Das rettet ihr das Leben, denn so wird sie im Lager zur Arbeit eingeteilt, gemeinsam mit den Erwachsenen und nicht direkt in die Gaskammer geschickt, wie viele andere, die als zu jung oder zu schwach für harte Arbeit angesehen wurden.
Ich habe auch dann gearbeitet, Munitionteile gesäubert oder einfach Steine gebracht oder gesammelt in einen Korb, kleine Steine. Ich erinnere mich an diese Arbeit, dass ich das gemacht habe und an die Zähloppeln, an die Suppen, was die gebracht haben, wo man glücklich war, wenn man eine faule Kartoffelschale drin war oder Kartoffelstück oder irgendetwas. Wenn man Glück hatte, hat man von den Dickeren bekommen und wenn man Pech hatte oder die Aufseherin, die das ausgeteilt hat, oder Kapo, wie die Lust hatte, für wem so und so geben, da hat man nur Wasserflüssigkeit gehabt. Ich habe immer in Gedanken gehabt, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss meine Familie sehen. Egal wie ich schwach war oder hungrig, weil da war ich immer hungrig, es war immer dieser Gedanke, ich muss leben, ich muss raus, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Manchmal stelle ich mir die Frage, wo war Gott diese Zeit, wie konnte es erlauben, dass es passiert. Aber es gibt keine Antwort, das ist schon schwierig zu beantworten. Für mich selbst schwierig zu beantworten.
Knapp 3 Monate später, im Januar 1945, räumen die Deutschen das Lager. Es ist der Rückzug vor der näher kommenden russischen Armee. Um Beweise für ihre Taten zu beseitigen, zerstören sie Gaskammern und verlegen Gefangene in andere Lager, nehmen sie mit auf die sogenannten Todesmärsche. Im Winter zu Fuß, immer in Richtung Westen, zum nächsten Lager. Eva aber wird zurückgelassen.
Ich habe da gelegen und da sind die reingekommen, die Kapos, und geschrien, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Und neben mir lag die Stella, das ist eine Frau, die mich angenommen hat, weil ihre Tochter ist erschossen worden ist. Und hat mich so angenommen als ihr Kind. Und sie hat auch nicht viel Kraft gehabt, aber sie musste mitgehen. Und sie hat sogar meine Hand, meine Finger gelöst irgendwie. Ich wollte nicht ihre Hand freigeben. Ich habe sie gehalten, ich war sehr schwach. Und ist sie dann gegangen, hat mich noch gestreichelt. Und viele sind, und dann nachher war plötzlich still. Das war der Todesmarsch, das wusste ich natürlich nicht. Ich bin zurückgelassen. Die haben gedacht, dass ich auch tot bin, weil ich lag mit Toten zusammen und ich war sehr, sehr schwach. Und die haben schon gedacht, ich bin tot und die müssen schnell weiter. Die wollten alle, die noch laufen konnten, mitnehmen, dass es nicht so viel Beweis bleibt. Und dann bin ich so geblieben, ohne Essen, ohne Trinken. Neben mir einfach Tote lagen mit mir zusammen. 9 Tage ohne Essen. Aber woran mich erinnere ich, das hat jemand mich mit Schnee gefüttert. Und das war wunderbar, weil ich hatte alles heiß und dieser Schnee, das war die Flüssigkeit.
Am 27. Januar 1945 befreit die russische Armee das Konzentrationslager Auschwitz.
Ich erinnere mich daran so, dass ich habe die Augen aufgemacht und ein russischer Soldat hat mich angelächelt. Und er hatte wunderschöne Pelzkappe auf dem Kopf mit einem roten Stern. Und das ist heute noch vor mir. Ja. Und ich hab gedacht, ach wie schön. Jemand lächelt und nicht schreit und kein böses Gesicht macht. Da kam ein polnischer Ärzte, da hat man uns gleich vorsichtig Essen gegeben, nicht zu viel. So kleine Suppe oder Brei oder sowas, weil manche, die viel gegessen haben, sind auch gestorben nachher noch, weil das dürfte man nicht.
Knapp 8 Monate später, im September 1945, kehrt Eva Sepeci in ihre Heimat zurück, in der Hoffnung, sie werde nun endlich die Mutter und den Bruder wiedersehen.
Als ich dann 1945 September mit einer Organisation nach Hause gebracht worden bin und zu sich genommen. Dann habe ich keine Eltern gefunden. Ich habe gedacht, meine Mutter wird mich abholen. Mein Onkel war da und er hat gesagt, er hat verstanden mich, was ich suche und hat gesagt, wir warten. Es kommen Transporten. Und wir werden warten. Die werden kommen. Und ich habe gewartet.
Eva wartet und schweigt. 50 Jahre lang spricht sie nicht über das, was sie auf der Flucht und im Konzentrationslager erlebt hat. Sie will nicht zurückschauen und baut sich ein eigenes Leben auf.
Nach dem Krieg, erstens wollte ich alles begraben, vergessen. Ich habe gedacht, ich denke nicht dran, aber das geht eine lange Zeit, aber nicht für immer. Irgendwann kommt es hoch. Ich wollte ein neues Leben aufbauen. Ich wollte Kinder haben. Mir hat gefehlt die Liebe.
Eva lernt das Schneidern, heiratet, bekommt ihre erste Tochter. 1954 aber wird ihr Mann beruflich versetzt, ausgerechnet nach Deutschland. Für Eva ein Riesenproblem. Ausgerechnet zurück nach Deutschland? In das Land, das ihr so unbeschreibliches Leid angetan und sie tief traumatisiert hat?
Ja, er hat Deutsch gelernt. Er wusste, er wird nach Deutschland geschickt für die ungarische Handelsvertretung. Aber er hat zu Hause nichts erzählt. Und 1954, Anfang Januar, also ein paar Tage vorher, hat er erzählt, er wird nach Ausland geschickt. Da habe ich noch gefragt, wohin nach Ausland? Wohin? Er wollte es nicht sagen. Da habe ich noch gefragt, wohin? Nach Brüssel, New York, Paris. Da hat gesagt, Frankfurt irgendwann, musste er sagen. Da gehe ich doch nicht. Und er hat da gar nichts gesagt, aber da kam die Zeit, der Tag, 4. Januar 1954. Und ich wusste, er geht. Wir haben begleitet zum Bahnhof. Hier ist er erwartet worden. Und er konnte auch schon Deutsch sprechen, nicht 100%, aber ja. Und dann hat er Briefe geschrieben und so und hat gesagt, das ist jetzt nun für 2 Jahre. Und ich fehle ihm und das Kind. Wir hatten dann das kleine Kind, Judith, war ja 2 Jahre alt. Und er bittet mich mehrmals, hat er, das ist nur für 2 Jahre, er möchte dann zusammen sein mit seinem Kind und so. So lange, bis ich gesagt, okay, dann komme ich. Ich konnte kein Wort Deutsch, kein einziges. Habe ich auch nicht gelernt. Und dann kam ich mit dem Gedanken, okay, dann 2 Jahre und dann gehen wir endlich zurück. Aber es kam die ungarische Revolution, 1956, 25. Oktober. Und wir sind ein paar Tage vorher nach Urlaub nach Budapest für 3 Wochen. Mein Mann sollte noch für ein halbes Jahr zurück seine Arbeit beenden und so und dann endgültig nach Hause. Und wir sind angekommen und nächsten Tag hat angefangen Schießerei, die Revolution, alles, was ist möglich, diese Revolution damals. Da haben wir das auch mitgemacht. Also es war eine schwierige Zeit da. Wir sind dann hier geblieben.
Die Familie bleibt schließlich in Deutschland und ist bis heute deutlich gewachsen. Eva hat 2 Töchter, 4 Enkelkinder und ist sogar dreifache Urgroßmutter. Weil eine ihrer Enkelinnen sich besonders für die Geschichte ihrer Großmutter interessiert, bittet sie Eva im Jahr 2016 noch einmal, gemeinsam mit ihr nach Auschwitz zu reisen.
Und da habe ich noch gesagt, Selina, ich möchte nicht noch einmal nach Auschwitz. Aber wenn ein Enkelin das bittet, dann sagt man auch nicht, am Ende nicht nein. Und 2016, meine Tochter hat organisiert von hier alles. Und da sind wir nach Auschwitz geflogen, hier mit der Hessischen Rundfunk. Und haben wir dann mitgemacht, auch diese 3 Kilometer laufen von Auschwitz nach Birkenau. Auf jeden Fall in einer Baracke, wo jetzt vervollständigt sind die Namen aus der ungarischen Juden, dann sind wir reingegangen, ist dort jetzt alle Namen, das ist das Buch der Ermordeten. Und mein Enkelin wusste die Namen von meiner Mutter. Ich habe mich auf den Band hingesetzt. Und einmal kam sie hat mit vielen Leuten da geschaut. Einmal sagt sie mir, Oma, komm, steh auf, ich habe deine Mutter gefunden. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht, das kam aber so raus, das glaube ich nicht, weil ich habe davor so eine Angst gehabt. Weil ich konnte nie trauern, ich habe immer gewartet. Ja, da hat sie noch gefragt, wann ist sie geboren? Und da habe ich gesagt, 1908. Da sagt sie, das ist sie doch. Steh auf. Da bin ich aufgestanden und habe ich mit eigenen Augen gesehen. Geborene Löwy Valerie und die Diamant Karoline und die Straße, wo wir gewohnt haben. Und ich war da gar nicht da irgendwie. Aber bin ich 5 Reihen höher und ich habe entdeckt mit meinem kleinen Bruder. Diamant Tamás George, geboren in Budapest. Also in diesem Moment war ich natürlich fertig. Da kam meine Tochter, hat gesagt, vielleicht gut so, jetzt kannst du eine Kerze anzünden, kannst du trauern.
Erst im Jahr 2016 haben 70 Jahre Warten ein Ende. Erst jetzt weiß Eva mit Sicherheit, dass ihre Mutter und ihr Bruder auch im Konzentrationslager Auschwitz waren und dort ermordet wurden.
Mittlerweile macht mir das ein beruhigendes Gefühl. Ich kann nicht in den Friedhof gehen zu meiner Mutter. Ich habe sie nie beerdigt. Ich kann eine Kerze anzünden, ein Gebet sagen und denken daran, dass die Schritte, was ich jetzt mache, dort ist sie gegangen, vor dieser Gaskammer und meinem Bruder. Mittlerweile wirklich beruhigt mich so, dass ich kann wie im Friedhof, wenn ich gegangen wäre.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Jugendliche grönen in der Disco und auf dem Dorffest volksverhetzende Parolen, jagen Teilnehmende von Demokratiedemos durch die Stadt. Feinden im Wohngebiet eine schwarze Familie massiv rassistisch an, schlagen einen Politiker krankenhausreif. Im Jahr 2024.
Das alles erinnert sehr an die 90er, also an eine Zeit, in der rechtsextreme Jugendliche in vielen Teilen Ostdeutschlands das Straßenbild dominiert haben und Rassismus und Gewalt fast schon Alltag.
In Staffel 1 von Springerstiefel wollten wir herausfinden, warum es für so viele junge Ostdeutsche nach der Wende cool war, Neonazi zu sein. Und welche Folgen der rechtsextreme Hass für die Menschen hatte, die zur Zielscheibe wurden.
Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Denn das, was 1992 die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen gebrüllt haben, grüllen Jugendliche heute in aller Öffentlichkeit auf irgendwelchen Partys. Ich bin Henrik Bolz.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Wir ziehen wieder los in den Osten, um über das zu sprechen, was nach den 90ern in Ostdeutschland passiert ist und was gerade hier passiert.
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich meine Kinder, meinen Sohn eigentlich total anders erzogen habe, mit anderen Normen und Werten.
Ich hatte Angst, dass sie mich verprügeln. Ich hatte aber auch Angst davor, dass sie mich anfassen, dass sie mich sexuell belästigen.
Das alles und mehr hört ihr in Springerstiefel. Die 90er sind zurück.
In der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgt jetzt rein, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.